SWR 2 aktuell.
Mit Christian Röhnspieß. Schönen guten Abend. Mehr als ein Streit um Regenbogenfarben. Wir berichten über den neuen Konflikt zwischen der EU und Ungarn. Im SWR 2 Tagesgespräch mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag geht es um den Besuch von US-Außenminister Blinken in Berlin und die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Außerdem Warnschüsse und Bomben der Schwarzmeerflotte gegen ein britisches Kriegsschiff. Moskau spricht von einer Provokation, London dementiert. Das sind drei der Themen, um die wir uns ausführlich bis 6:30 kümmern. Die Aufklärung heranwachsender Kinder gehört ins Elternhaus. So verteidigt Ungarns Präsident Orbán das umstrittene Gesetz, das vergangene Woche vom Parlament in Budapest beschlossen wurde. Das sieht unter anderem vor, dass Bücher, Filme oder andere Medien, auf die Kinder Zugriff haben, verboten werden, wenn dort zum Beispiel Homosexualität oder Transsexualität dargestellt oder erklärt wird. Die EU hält das unter anderem für einen Verstoß gegen die Informationsrechte von Jugendlichen. Noch ist das Gesetz nicht in Kraft, aber EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat heute sehr klar gemacht, was sie davon hält. Einzelheiten von EU-Korrespondent Jakob Mayer.
Die EU-Kommissionschefin wird sehr deutlich in ihrer Bewertung von Ungarns neuer Gesetzgebung zu sexuellen Minderheiten.
The Hungarian bill is a shame.
Dieses Gesetz ist eine Schande, sagt Ursula von der Leyen. Sie habe die zuständigen Kommissare angewiesen, der ungarischen Regierung die rechtlichen Bedenken darzulegen, und zwar noch bevor das Gesetz in Kraft tritt.
This bill clearly discriminates.
Dieses Gesetz diskriminiert klar Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung und es richtet sich gegen Grundwerte der Europäischen Union.
All the values, the fundamental values of the European Union.
Das ungarische Parlament hat das Gesetz in der vergangenen Woche verabschiedet. Es ist allerdings noch nicht in Kraft. Es verbietet Bücher, Filme oder andere Medien, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht. Auch Werbung soll untersagt werden, in der Homosexuelle oder Transsexuelle als Teil der Normalität erscheinen. Offizielles Ziel ist der Schutz von Minderjährigen. Menschenwürde, Gleichheit, Grundrechte, bei diesen Prinzipien gehen wir keine Kompromisse ein, sagt Kommissionschefin von der Leyen. Und ich glaube fest an eine Europäische Union, in der man frei darin ist, zu lieben, wen man will, und an eine EU, die offen ist für Vielfalt. Das ist die Grundlage unserer Werte. Ich werde alle Befugnisse der Kommission nutzen, um sicherzustellen, dass die Rechte aller EU-Bürger garantiert werden, sagt von der Leyen. Sollte die Regierung in Budapest Brüssels Bedenken nicht ausräumen, könnte die Kommission zum Beispiel ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Das kann bis zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof so führen. Auch die Mehrheit der EU-Länder hat gegen das ungarische Gesetz protestiert. Deutschland und 13 andere Mitgliedstaaten äußern in einer gemeinsamen Erklärung ihre tiefe Sorge über das Gesetz, das unter dem Vorwand, Kinder zu schützen, LGBTIQ-Personen diskriminiert und gegen das Recht auf Meinungsfreiheit verstößt. Die Abkürzung LGBTIQ fasst nicht heterosexuelle Orientierungen und Identitäten zusammen.
Die EU will also gegen das umstrittene ungarische Gesetz vorgehen. Interessant, dass ausgerechnet die Fußball-Europameisterschaft für einen besonderen Fokus auf die ungarischen Pläne gesorgt hat. Es war der Streit um die Regenbogenbeleuchtung heute Abend am Stadion in München zum Spiel Deutschland gegen Ungarn. Die UEFA als Mieterin des Stadions, sozusagen mit Hausrecht, hat Nein gesagt. Die Begründung war, die Idee, der Antrag habe einen politischen Hintergrund, eben weil das Spiel gegen Ungarn geht. Das Stadion wird heute Abend also nicht in Regenbogenfarben leuchten. Dafür gab es von vielen Seiten Kritik, auch von der EU. Ungarn, die Europäische Union und der Regenbogen. Dazu ein Kommentar von Helga Schmidt aus Brüssel.
Eine Schande, nennt Kommissionschefin Ursula von der Leyen das ungarische Homosexuellengesetz. Das klingt gut und ist auch richtig, denn das Gesetz diskriminiert Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Es verstößt damit gegen fundamentale Werte der Europäischen Union. Die Kommission will deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Auch das klingt gut, wird aber nichts ändern. Denn schon jetzt laufen 102 solcher Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn ohne ernsthafte Folgen. Wenn jetzt ein weiteres dazukommt, wird Ungarns Premier Viktor Orbán das gelassen hinnehmen. Er weiß ja, dass solche Verfahren in der Regel im Sande verlaufen. Erstaunlich ist, dass die Kommission eine viel schärfere Waffe gegen den notorischen Rechtsstaatsverletzer Viktor Orbán nicht anwendet. Seit Anfang des Jahres könnte die Kommission mit dem neuen Rechtsstaatsmechanismus EU-Gelder kürzen. Immer dann, wenn EU-Gelder veruntreut werden. Und das ist in Ungarn an der Tagesordnung. Orbán kassiert jedes Jahr Milliarden aus dem Brüsseler Gemeinschaftshaushalt und verteilt sie gern an Familienangehörige und Parteifreunde. Die Brüsseler Korruptionsermittler haben das in vielen Verfahren akribisch nachgewiesen. Dass Kommissionschefin von der Leyen trotzdem den neuen Rechtsstaatsmechanismus nicht nutzt, hat ihr kürzlich eine Klage des Europäischen Parlaments eingebracht. Völlig zu Recht, denn es ist unverantwortlich, dass mit den Geldern von Europas Steuerzahlern ein Regime unterstützt wird, das die fundamentalen Werte der Union regelmäßig mit Füßen tritt. Orbán drangsaliert Minderheiten aufgrund ihrer sexuellen Neigung. Er macht kritische Journalisten mundtot und lässt unabhängige Medien von seinen Freunden und Anhängern einfach aufkaufen. In den staatlichen Medien kommt die Opposition ohnehin kaum noch zu Wort. Trotzdem fließen die EU-Fördergelder weiter und helfen Orbán, seine autoritäre Herrschaft noch weiter auszubauen. Mitten in Europa. Dass die Brüsseler Kommission da keinen Riegel vorschiebt, dafür ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel verantwortlich. In ihrer Ratspräsidentschaft hat sie im vergangenen Jahr einen Deal mit Ungarn und auch mit Polen abgeschlossen und den beiden notorischen Rechtsstaatsverletzern zugesichert, dass die strengen Regeln des neuen Rechtsstaatsmechanismus erstmal nicht angewendet werden müssen, jedenfalls nicht bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Merkel ist damit vor Orbán eingeknickt. Sie wollte seine Zustimmung zum Corona-Hilfsfonds erkaufen, aber diese Zustimmung war viel zu teuer erkauft. Das rächt sich jetzt. Inzwischen haben sich 17 EU-Länder zusammengetan und das ungarische Gesetz zur Diskriminierung von Homosexuellen verurteilt. Deutschland ist dabei. Und es wäre gut, wenn Angela Merkel sich jetzt endlich auch dafür einsetzen würde, dass dem Autokraten in Budapest in anderen Verfahren die Fördergelder gekürzt werden. Wenn weniger Geld aus Brüssel kommt, dann würde ihn das treffen. Mehr jedenfalls als das 103. Vertragsverletzungsverfahren.
Ein Kommentar von Helga Schmidt. Hoher Besuch heute in Berlin. US-Außenminister Blinken ist zu Gast. Und der Terminplan war ziemlich voll. Empfang bei der Kanzlerin, Treffen mit Außenminister Maas und die zweite Libyen-Konferenz im Auswärtigen Amt. Gleichzeitig ist Bundeswirtschaftsminister Altmaier in die USA aufgebrochen, um dort Gespräche zu führen. Das alles zeigt oder deutet zumindest an, die USA sind weiter oder wieder ein starker Partner Deutschlands. Im SWR2-Tagesgespräch begrüße ich dazu Daniela de Ridder, die Bundestagsabgeordnete der SPD, ist stellvertretende Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Frau de Ridder, wie würden Sie die Situation der deutsch-amerikanischen Beziehungen beschreiben? Sehen wir da gerade eine Art Renaissance?
Ja, ich würde schon sagen, es gibt lauter hoffnungsvolle Zeichen, dass wir zu einer neuen Normalität zurückfinden und dass endlich die antagonistische Trump-Phase überstanden zu sein scheint.
Als Donald Trump noch US-Präsident war und entschieden hat, US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, da hat der jetzige Außenminister Blinken gesagt, diese Aktion sei dumm und schade Deutschland, dem, Zitat, wichtigsten Verbündeten der USA in Europa. Wie kann dieses Bündnis denn auch von deutscher Seite aus jetzt wieder gestärkt werden?
Nun ja, indem man einfach ehrlich miteinander spricht, auch akzeptiert, dass es Interessensunterschiede zwischen unseren beiden Nationen und Ländern gibt und sehr klar und deutlich macht, dass dies auch völlig legitim ist, dass wir unterschiedliche Interessen etwa haben in der Handelspolitik, in der technologischen Entwicklung, dass wir aber auch viele, viele Gemeinsamkeiten haben und große Schnittmengen. Also als westliche Länder blicken wir ja auch mit großer Sorge auf die Entwicklung in China etwa. Wir brauchen Gesprächspartner mit Russland, auch ein sehr schwieriges Verhältnis aus Sicht der USA. Sie werden sich erinnern, dass Obama ja Russland mal als Regionalmacht bezeichnet hat. Da können wir, glaube ich, helfen, auch den Blick zu erweitern. Und letztendlich bleibt es auch immer noch ein Thema, auch zu gucken, was passiert da eigentlich aktuell im Iran. Das sind alles geografische oder geostrategische Felder, in denen wir ehrlich und offen miteinander sprechen müssen und schauen müssen, welche Interessen haben wir da? ökonomischer, aber vielleicht auch sozialer und ökologischer Art.
Schauen wir zunächst mal auf den Handelsbereich, denn vielleicht können ja auch die USA was tun, um die Beziehungen wieder zu vertiefen. Die Regierung Trump hatte Sonderzölle gegen die EU verhängt, etwa auf Aluminium und Stahl. Und diese Zölle, die gelten immer noch. Hier will man erst Ende des Jahres eine Lösung finden. Wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Zölle bald Geschichte sind?
Also ich bin da an der Stelle sehr optimistisch, dass man das auf jeden Fall ansprechen muss, ist klar. Und in der Tat haben wir sehr gelitten unter diesen Zöllen und Steuerpolitiken. Und ich gehe davon aus, dass man das intensiv ansprechen wird und auch deutlich machen wird, dass das einer engen wirtschaftlichen Verbindung zwischen unseren beiden Ländern nicht zuträglich ist.
Sie haben von unterschiedlichen Interessen gesprochen. Es gibt einen großen Streitpunkt. Bei seinem ersten Besuch in Brüssel im März hat auch Außenminister Blinken gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 gewettert und Deutschland aufgefordert, das Projekt zu stoppen. Was kann Deutschland, vielleicht der deutsche Außenminister Maas heute oder die Kanzlerin bei ihrem Besuch im nächsten Monat, tun, diese Haltung zu verändern?
Nun, also wir erinnern uns ja auch, dass Biden hier vielleicht nicht ganz so scharf reagiert hat wie Blinken und schon signalisiert hat, dass er im Konflikt um die Gaspipeline Nord Stream 2 auch ein bisschen davon absehen könnte, hier verschärfende Sanktionen einzuführen, etwa gegen die Betreibergesellschaften. Also da gibt es ja schon hoffnungsvolle Signale, dass Biden und damit jetzt auch Blinken davon absehen werden.
Aber trotzdem, der Konfliktfall bleibt. Die USA halten nicht besonders viel davon, dass Deutschland oder Europa sich mit Nord Stream 2 von Gaslieferungen aus Russland abhängig macht.
Naja, abhängig würde ich nicht sagen. Wir betreiben Diversität auf dem Markt. Wir wollen ja durchaus auch irgendwie überlegen, es ist ja immer ganz, ganz schwierig, wenn man so eine einseitige Quelle für ein wirklich ganz, ganz wichtiges Land als Industrieland betreibt. Wir müssen uns ja auch versorgen mit energiepolitischen Quellen. Und wir haben in der Pandemie gelernt, dass eine sogenannte Second-Source-Strategie, also zwei Quellen zur Bedienung unserer Energiepolitiken, äußerst wichtig ist. Und es ist ja auch ganz wichtig, dass wir nicht nur als Deutsche, sondern auch im Rahmen der EU agieren und nochmal deutlich machen, wir wollen ein gutes Verhältnis, auch handelspolitisch mit den USA. Wir können aber auch auf ein gutes Verhältnis mit Russland keineswegs verzichten. Das ist zumindest auch die Haltung, die ich von unserem Außenminister gehört habe. Das ist im Übrigen auch die Haltung, die Herr Altmaier mitvertritt, dass wir sagen, Nord Stream 2 ist mehr als nur eine Pipeline. Es ist auch ein Dialogprojekt, das die Deutschen, das die EU mit Russland verbindet.
Ein weiterer Streitpunkt zwischen den USA und Deutschland ist die Beziehung zu China. Für die USA sind sie der große Widersacher in Wirtschaft und Politik. Deutschland setzt eher auf Kooperation. Das wirkt ein bisschen so, als wolle Deutschland in beide Richtungen möglichst die Vorteile nutzen. Also die USA als Verbündeten und China als Kooperationspartner. Wie lange kann dieser Balanceakt noch funktionieren?
Ich glaube, ganz so scharf würde ich wie Sie oder so eindimensional würde ich die Rolle, die wir in Bezug auf China einnehmen, nicht definieren. Es gibt ja durchaus, auch wenn Sie an G5 beispielsweise denken, an die Innovationstechniken, an unsere Versorgung, all das, was unsere Digitalisierung anbelangt, da sehen wir sehr wohl auch Konfliktfelder. Es hat dazu auch große Anhörungen gegeben hier im Bundestag. Auch da ist man weitaus weniger kritisch, als es jetzt irgendwie vielleicht aus US-amerikanischer Perspektive zu sein scheint. Und wir definieren ja China durchaus auch als Systemrivalen, dessen Menschenrechtskonzeption wir nicht teilen. Also da gibt es auch durchaus größere Schnittmengen. Denken Sie an die Frage der Uiguren beispielsweise, die wir immer wieder thematisieren, auch wenn das China nicht gefällt. Das ist aber auch nur ein Beispiel dafür, wo wir auch sagen, wir brauchen auch mit China eine große Dialogbereitschaft. Und davon wollen wir eben auch unsere US-amerikanischen Freunde im transatlantischen Verhältnis überzeugen.
Im SWR2-Tagesgespräch war das Daniela de Ridder von der SPD. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Auch gute Beziehungen zu Russland seien wichtig, hat sie auch mit Bezug auf Bundesaußenminister Maas gesagt. Ob Russland daran so wirklich Interesse hat, kann man zumindest in Frage stellen. Vor allem nach dem neuesten Vorfall im Schwarzen Meer. Dort soll ein britischer Zerstörer in russisches Hoheitsgebiet gefahren sein. Die Schwarzmeerflotte habe auf diese Provokation mit Warnschüssen und Bombenabwürfen reagiert. Aus Moskau berichtet Christina Nagel.
3 Kilometer weit sei das britische Kriegsschiff in russische Gewässer eingedrungen. Die Besatzung habe nicht auf entsprechende Hinweise reagiert, hieß es von Seiten des russischen Verteidigungsministeriums. Deshalb habe man erst Warnschüsse abgegeben und dann präventiv von einem Kampfflugzeug aus 4 Bomben auf den Kurs der Defender abgeworfen. Es sei eine gefährliche Aktion des britischen Zerstörers gewesen, beklagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. Ich möchte hinzufügen, dass wir dies als grobe Provokation von britischer Seite werten, die dem Völkerrecht und dem russischen Recht widerspricht. Mit dem Völkerrecht aber ist es in diesem Fall so eine Sache. Der Zwischenfall ereignete sich rund 20 Kilometer vor der Halbinsel Krim, die Russland 2014 annektiert hat. Dort, wo aus russischer Sicht nun im Luftraum und auf See Grenzen verlaufen, ist aus Sicht weiter Teile der Weltgemeinschaft weiterhin ukrainisches Territorium. Die britische Seite dementierte also, dass sich ihr Zerstörer in russischen Gewässern aufgehalten habe. Von Bomben wisse man nichts, man sei von russischer Seite nur vor Schießübungen in der Region gewarnt worden. Der Zwischenfall wirkt wie eine Illustration dessen, wovor Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu am Morgen auf der Moskauer Sicherheitskonferenz so eindringlich warnte. Die Welt steuert rasant auf eine neue Konfrontation zu, die viel gefährlicher ist als zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Lage sei brandgefährlich. Das Risiko unbeabsichtigter Zwischenfälle steige, auch und vor allem, weil die NATO mit ihren Truppen und Übungen immer näher an Russland heranrücke, so Shoigu. Der NATO-Gipfel, der am 14. Juni in Brüssel stattfand, hat gezeigt, dass sich die Allianz von einem regionalen in ein globales militärpolitisches Bündnis wandelt, dessen Hauptaufgabe definitiv die Schwächung von Russland und China ist. Das aber hatte zuvor Russlands Präsident Wladimir Putin in seinem Grußwort klargestellt, werde man nicht zulassen. Wir streben nicht nach einer klaren, einseitigen Überlegenheit, vor allem nicht in einem so sensiblen Bereich wie der strategischen Stabilität. Aber wir lassen es nicht zu, dass jemand die Oberhand gewinnt. Beide Seiten werfen sich vor, für ein neues Wettrüsten zu sorgen. Beide Seiten fordern mehr zu tun, um die Lage zu deeskalieren, verbal wie auch militärisch. So warb der Kreml heute einmal mehr für ein Moratorium, in dem sich beide Seiten verpflichten, keine landgestützten atomaren Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren. Die NATO hat dies bislang abgelehnt, mit Verweis darauf, dass Russland bereits entsprechende Raketen stationiert habe. Die russische Führung forderte den Westen aber auch auf, künftig auf Militärübungen in unmittelbarer Grenznähe zu verzichten, zum Beispiel im Schwarzen Meer, wo es heute zu dem umstrittenen Zwischenfall kam. Ab Montag soll hier eine groß angelegte Übung unter US-Führung stattfinden. Russland hatte die USA und ihre Verbündeten mehrfach aufgefordert, auf das Manöver hier zu verzichten. Das Risiko unbeabsichtigter Zwischenfälle sei zu hoch.
Christina Nagel über die russische Sicht der Dinge nach dem Zwischenfall im Schwarzen Meer. London hat die Darstellung dementiert. Das Schiff sei nicht in russischen Hoheitsgewässern gewesen und auch von Warnschüssen oder Bomben könne keine Rede sein. Zurück nach Deutschland. Historisches Ereignis heute im Bundestag. Zumindest ein kleines. Zum letzten Mal hat sich Angela Merkel als Bundeskanzlerin den Fragen der Abgeordneten gestellt. Sie war die erste, die das regelmäßig getan hat. Viel Zeit hatte sie nicht, denn danach stand eine virtuelle Rede auf dem Deutschen Bauerntag an, dann das gemeinsame Pressestatement mit US-Außenminister Blinken und gerade empfängt sie den libyschen Ministerpräsidenten im Kanzleramt. Also wenig Zeit auch für Sentimentalitäten. Danach war den Abgeordneten aber auch nicht. Über die letzte Befragung von Kanzlerin Merkel im Parlament berichtet Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Manchmal braucht es Vergleiche, um sich vor Augen zu führen, wie lange Angela Merkel schon im Amt ist.
Man glaubt es nicht, aber als ich Bundeskanzlerin wurde, gab es das iPhone noch nicht.
Und diese Regierungsbefragung gab es auch noch nicht. Jedenfalls nicht so. Erst seit 2017 stellt sich Merkel 3-mal im Jahr den Abgeordneten. Sie dürfen fragen, was sie wollen. Manche nehmen das sehr ernst, andere humorvoll. Wie Ulle Schaus von den Grünen, die erzählt, dass Merkel zum Role Model geworden sei. Vorbild für Mädchen als Führungsperson.
Sind Sie mit mir der Meinung, dass es deswegen nicht am besten wäre, dass es eben in diesem Land auch weiterhin eine Kanzlerin geben soll?
Schauen Sie, ich bin der Meinung, dass nach 16 Jahren Angela Merkel die Bürgerinnen und Bürger mündig genug sind, ihre Entscheidung zu treffen, wen sie als Kanzler möchten oder als Kanzlerin.
Armin Laschet hätte sich vermutlich eine andere Antwort gewünscht. Merkel gibt eine, mit der alle leben können. Ganz Diplomatin. Sie steht eine Stunde im Parlament und spult routiniert Antworten ab. Zur Wohnungsnot, zur Rente, zur Pandemie natürlich. Ob sie ihr Angebot aufrechterhalten kann, dass Ende September alle ein Impfangebot haben werden, will ein Parteifreund wissen.
Ich glaube, also guten Gewissens sagen zu können, nach allem, was ich weiß, dass ich dieses Angebot weiter aufrechterhalten kann.
Merkel redet in ihrer letzten Befragung viel über die Pandemie. Darum ging es auch in ihrem Eingangsstatement. Sie ist ganz Wissenschaftlerin, erklärt einem Abgeordneten der AfD, wie ein PCR-Test funktioniert und was der Inzidenzwert ist. Danach hatte der zwar nicht direkt gefragt, aber es ist Merkels Art, aus unliebsamen Situationen am besten rauszukommen. Außerdem sind Frage- und Antwortzeit begrenzt.
Ich gucke mal auf das gelbe Flackern.
Eine Ampel signalisiert, wann die Redezeit vorbei ist. Ein FDP-Abgeordneter fragt nach der Rente und eine SPD-Abgeordnete nach einer möglichen Verlängerung der Lebensarbeitszeit.
Nicht eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit steht für mich nicht auf der Tagesordnung.
Kein Wunder, Merkels Tagesordnung läuft bekanntermaßen aus. Aus diesem Anlass verweist ein Grüner darauf, dass Merkel 1997 schon auf den Klimawandel hingewiesen hat.
Ja, ich war halt Umweltministerin, nicht?
Die Älteren im Parlament erinnern sich. Die Jüngeren schauen nach vorn. Carsten Schneider vermutet ein Misstrauensvotum hinter Armin Laschets Ankündigung, im Falle eines Wahlsiegs erstmal in Merkels Haushaltsbücher gucken zu wollen.
Also ich würde sie erstmal beruhigen und würde das nicht als ein mangelndes Vertrauen verstehen, sondern ich würde das einfach als einen Ansatz verstehen, dass man mal in die Bücher guckt. Das macht jeder. Selbst der heutige Finanzminister permanent.
Der heutige Finanzminister ist Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, und würde wohl nichts lieber, als ab September an Merkels Stelle zu treten, statt permanent in Bücher zu gucken. Für Merkel war es die letzte Befragung, eine wie alle anderen zuvor auch.
Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer letzten Fragestunde im Bundestag. Und von diesen letzten Malen werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige erleben. 80 Millionen Euro für einen Verein. Nein, hier geht es nicht um Fußball, es geht um Medizin und Forschung. Das Land Baden-Württemberg investiert dieses Geld in den neu gegründeten Verein Universitätsmedizin Baden-Württemberg. Das wird eine Kooperation mehrerer Unikliniken. Das Ziel kann man in dem Satz zusammenfassen: Gemeinsam sind wir stärker.
Der neu gegründete Verein der Universitätsklinika-Standorte Freiburg, Ulm, Heidelberg und Tübingen sowie der Medizinischen Fakultät Mannheim werde die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssektors in Baden-Württemberg stärken, sagt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In der Pandemie habe sich schon gezeigt, wie gut man hierzulande aufgestellt sei.
Wir haben dann die erste Kinderstudie gemacht im Rahmen der Pandemie. Jedenfalls hat mich dann sozusagen noch mal eine Aussage eines Professors an dieser Studie sozusagen richtig angebohrt. Er hat nämlich gesagt, wenn wir kooperieren, das merkt man mal wieder, sind wir stärker wie die Charité in Berlin.
Das Land unterstützt den Verein der Uniklinika bis 2022 mit 80 Millionen Euro. Vor allem in Zeiten von Datenvernetzung und künstlicher Intelligenz sei das eine sinnvolle Investition, sagt die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zur Begründung.
Wir wissen, dass eine strategisch überragende Bedeutung die Fähigkeit haben wird, große Datenmengen zu verarbeiten. Um die Potenziale der Digitalisierung in der Medizin ausspielen zu können, brauchen wir also mehr Fähigkeit zur Kooperation. Wir brauchen gemeinsame Verfahren, wir brauchen Vereinbarungen über den Datenschutz, wir brauchen Standards der Erhebung des Zugangs zu den Daten, um jetzt nur mal ein paar wenige Beispiele zu nennen.
Der stellvertretende Vorsitzende des neuen Vereins, der Dekan der Medizinischen Fakultät Ulm, Thomas Wirth, bekräftigt.
Die Dynamik der letzten Jahre war verknüpft mit einem einzigartigen Erkenntnisgewinn, Zuwachs von Faktenwissen in der Medizin und den Lebenswissenschaften. Und zu den Herausforderungen des neuen Verbundes wird es deshalb auch gehören, Abstimmungsprozesse untereinander zu begleiten, um unnötige Doppelstrukturen im Land zu vermeiden.
Vor allem aber sollten durch den neuen Verein neue Erkenntnisse den Menschen zugutekommen, erläutert der Vereinsvorsitzende, der Leiter des Universitätsklinikums Freiburg, Friedrich Wenz.
Wir greifen ja dann auf einen Erfahrungsschatz von über 7.000 Betten, von über 300.000 stationären Aufenthalten pro Jahr, von über 2 Millionen ambulanten Kontakten im Jahr zurück und können dadurch natürlich viel schneller Erkenntnisse gewinnen. Und es ist eben unsere Aufgabe, das Wissen den Bürgern zur Verfügung zu stellen in geeigneter Form.
Und schließlich, so resoniert denn auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sei Sinn und Zweck aller medizinischen Forschung doch ein gutes Leben für die Menschen.
Das ist die große Vision, dass wir gesund lange leben und irgendwann wie ein Blatt vom Baum fallen. Darum geht es als großes Ziel.
Und schön wär's doch, wenn der neue Verein dazu beitragen könnte, diese Vision zu verwirklichen. Reinhard Nürnberg aus Stuttgart.